Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Buch Daniel im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 16. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und betrank sich mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus trinken sollten. So wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Genau in diesem Moment erschienen Finger wie aus einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da erbleichte der König, und seine Gedanken erschreckten ihn so, dass ihm die Lenden zitterten und die Knie aneinander schlugen. Und der König schrie laut, dass die Weisen, Chaldäer und Wahrsager hereinbringen sollte. Und er ließ die Weisen, den Weisen in Babel sagen, jeder Mensch, der diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung sagen kann, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette am Hals tragen und der dritte Herr in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingebracht. Aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch dem König die Deutung mitteilen. Darüber erschrak der König Belsazar noch stärker und verlor ganz seine Gesichtsfarbe, und seine Mächtigen waren bestürzt. Da ging die Königin wegen der Sache des Königs und seiner Mächtigen in den Saal hinein und sagte, »Der König lebe ewig. Lass dich doch nicht durch deine Gedanken so erschrecken und werde doch nicht so blass. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zur Zeit deines Vaters wurde ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit gefunden, wie die Weisheit der Götter. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Sterndeuter, Weisen, Chaldäer und Wahrsager, weil ein außergewöhnlicher Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und die Klugheit, Träume zu deuten, Rätsel zu erraten und verborgene Dinge zu offenbaren. Nämlich Daniel, den der König Belshazzar nennen ließ. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König hineingebracht. Und der König sagte zu Daniel, bist du der Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater aus Juda, herbeigebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass du den Geist der Götter hast und Erleuchtung und Verstand und hohe Weisheit bei dir gefunden wird. Nun habe ich die Klugen und Weisen vor mich bringen lassen, damit sie mir diese Schrift vorlesen und mitteilen sollen, was sie bedeutet, und sie können mir nicht sagen, was es bedeutet. Von dir aber höre ich, du könntest Deutungen geben und das Verborgene offenbaren. Kannst du nun die Schrift lesen und mir mitteilen, was sie bedeutet? Dann sollst du mit Purpur gekleidet werden und deine goldene Kette an deinem Hals tragen und der dritte Herr in meinem Königreich sein. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns nun von dir hören, wenn du sprichst, durch diese Stelle in Daniel 5, damit alles, was nun in unseren Herzen, in unseren Köpfen geschieht, dir Ehre bringt. In Jesu Namen. Amen. Gott hat die Reiche dieser Welt in seiner Hand. Er bestimmt, was in ihnen geschieht. Er bestimmt ihren Aufstieg und ihren Fall. Das haben wir in den vergangenen Monaten am Beispiel von Australien gesehen. Zuerst durch die verheerenden Buschbrände und dann, wie sie wie aus dem Nichts vom Regen gelöscht wurden. Und ich denke, das wird auch an Ereignissen wie dem Coronavirus deutlich. Wer hätte noch vor wenigen Monaten damit gerechnet, dass diese Epidemie das große und mächtige China fast komplett lahmlegen wird? Und mittlerweile ist es auch an unserer Türschwelle angekommen. In solchen Fällen wird unsere menschliche Ohnmacht und Hilflosigkeit überdeutlich. Und auch wenn wir nicht immer verstehen, was geschieht, dann wissen wir doch, dass Gott diese Geschicke irgendwie lenkt. Und das Einzige, was uns bleibt, ist dann oft das Gebet. Im ersten Fall, den Buschbränden, haben selbst säkulare Zeitungen den Zusammenhang zwischen Gebet und Regen hergestellt, was vorhersehbar zu einem Aufschrei der Empörung führte. Und genauso wären im zweiten Fall, denke ich, Gebete dringend angebracht, denn das Menetekel nach den Fällen in Italien scheint zu lauten, dass wir noch ganz am Anfang dieser Epidemie stehen. Damals und heute hat Gott die Reiche und Mächte dieser Welt in seiner Hand. Und das ist sogar ein Trost. Das ist ein Trost, nämlich dann, wenn er böse Mächte und ungerechte Obrigkeiten richtet. Das ist die gute Botschaft von Daniel Kapitel 5 für alle, die Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit am eigenen Leib erfahren müssen. Sie lautet, dass Gott als gerechter Richter dem Bösen in dieser Welt ein Ende bereiten wird. Wenn man unter Ungerechtigkeit leidet, und das ist bestimmt auch für viele von uns der Fall, im Kleinen und vielleicht aber auch im Großen, dann sagt uns Daniel 5, dass dieser Zustand nicht für immer andauern wird. Der richtende Gott kann jede noch so vertrackte Situation über Nacht komplett verändern, so wie auch das Geschick des Babylonischen Reichs in Daniel Kapitel 5 damals. In Vers 1 lesen wir, dass Belsazar ein herrliches Mahl veranstaltet. Belsazar regiert als Vizekönig unter seinem König Nabonid, unter seinem Vater Nabonid. Diese Konstellation ist uns aus archäologischen Quellen bekannt, nicht aus der Bibel, aber dieser Umstand erklärt auch, warum Belsazar später demjenigen, der die Schrift entziffern und deuten kann, den dritten Platz in Babylon verspricht und nicht den zweiten. Die ersten beiden sind schon belegt. Und an solchen kleinen Details, die man immer wieder in Daniel 5 findet, daran sieht man, dass man dieses Kapitel durchaus als historischen Bericht ernst nehmen sollte. Ein anderes Beispiel finden wir zum Beispiel in Vers 5, wo wir erfahren, wo genau die schreibende Hand erscheint, nämlich gegenüber dem Leuchter, auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal, und der König sah die Hand, die schrieb. Also der König soll die Hand auch möglichst klar sehen. Und diese genaue Beschreibung der Räumlichkeiten zeigt, dass der Verfasser den Palast tatsächlich kennt und uns mitteilt, wo genau das geschah. Und ich denke, das lässt Daniel als Urheber dieses Berichts durchaus plausibel erscheinen. Die Ereignisse selbst sprechen eine deutliche Sprache. Eine Sprache von Gottes Gericht über menschliche Überheblichkeit. Gott verkündet sein Gericht über Belsazars große Schuld. Schauen wir uns das an. Belsazars große Schuld. Worin die Schuld besteht, finden wir gleich am Anfang von Daniel 5 heraus. Dort erfahren wir von diesem herrlichen Mahl, das Belsazar veranstaltet und das sich als so verhängnisvoll erweisen wird. Dieses Mahl hat etwas ziemlich Unwirkliches, wenn wir einen Blick vor die Tore der Stadt werfen. Denn dort liegt in dieser letzten Nacht schon das medisch-persische Heer bereit, um nach einem ziemlich eindrucksvollen Eroberungszug durch das Babylonische Reich die Hauptstadt zu erobern und damit das Ende des Reichs zu besiegeln. Die Leute drinnen halten das zwar für eine komplette Unmöglichkeit. Seit 1000 Jahren hat es niemand fertiggebracht, Babylon zu stürmen. Die Stadtmauern sind eins der 7 Weltwunder von damals und gelten als völlig uneinnehmbar. Und so wiegen sich die Leute in Sicherheit und mit ihnen auch Belsazar. Und doch wird gerade in jener Nacht die Stadt eingenommen werden, ohne dass irgendjemand damit gerechnet hätte. Denn Gott hat die Schicksale, die Geschicke der Reiche dieser Welt in der Hand. Wie geschah das? Der Fluss Tigris, der durch die Stadt fließt, wird von den Belagerern oberhalb der Stadt in einen alten Kanal umgeleitet. Dadurch sinkt der Flusspegel. Und so können Spezialeinheiten unter den Flusstoren hindurch einen Überraschungsangriff in die Stadt hinein starten. Und am nächsten Morgen ist Babylon Geschichte. Selbst wenn man bedenkt, dass Belsazar davon überhaupt nichts weiß, zeugt es doch von einem ziemlich erheblichen Mangel an Bodenkontakt, wenn draußen Belagerungstruppen auf ihre Gelegenheit lauern und drinnen fleißig Feste gefeiert werden. Für mich macht das diese Feier fast so gespenstisch wie das, was folgt in Vers 5 mit dieser Hand. An dieser Feier, an der laut Vers 1 alle wichtigen Männer in Babylon teilnehmen, sieht man einerseits Belsazars Hang zu Überheblichkeit und Selbsterhöhung. In seiner Regierungszeit hat er nicht viel erreicht. Das Ergebnis sieht man draußen vor der Stadt. Und wenn man selbst nicht viel erreicht hat und doch etwas gelten will, dann muss man sich auf Kosten anderer etablieren. Allerdings hat er sich diesmal den Falschen ausgesucht. Und was ihm letztlich zum Verhängnis wird, ist, dass er sich bei seinen Göttern auf Kosten von Daniels Gott etablieren will. Und bei dem Mahl selbst, auch das sollten wir festhalten, handelt es sich um ein zutiefst spirituelles, um ein geistliches Mahl, das sehen wir an den Versen 2 bis 4. Als sich die Geschicke Babylons zu wenden beginnen, da lassen die babylonischen Herrscher mehr und mehr Götter aus anderen Städten herbeiholen und in Babylon aufstellen. Sie hoffen darauf, dass sie sich damit das Wohlwollen dieser Götter sichern können. Und so sehen wir in Vers 4, wie die Feiernden gemeinsam all diese Götter anbeten. Als sie tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Götter, die von Menschen gemacht sind. Es ist trotzdem ein zutiefst spirituelles Mahl. Belsazar zieht alle Register, um die Götter, diese falschen Götter, für sich zu gewinnen und damit das Geschick Babylons doch noch zum Guten zu wenden. Und was wäre für diesen Anlass passender, als sich an einen gemeinsamen Triumph über einen gemeinsamen Feind zu erinnern? Das sind doch noch die goldenen und silbernen Gefäße aus dem Jerusalemer Tempel. Lasst sie holen und wir wollen alle daraus trinken. Das wird unsere Götter umstimmen. Denn diesen Gott haben wir damals schon einmal besiegt. Und das könnte ein Neuanfang sein für Babylon. Belsazar erhöht also sich und seine falschen Götter auf Kosten des wahren Gottes. Das ist die Schuld Belshazzars. Sie wird ihm zum Verhängnis und die Bibel stellt klar, dass er damit nicht allein ist. Denn diese Schuld trifft uns alle. Die Pandemie, an der die gesamte Menschheit krankt, besteht darin, dass wir den wahren Gott durch unzählige Falsche ersetzen. Sie braucht auch bei uns dringend Heilung, damit sie uns nicht zum Verhängnis wird. Und Gott selbst schenkt die Heilung, wenn wir uns ihm zuwenden. Belsazar begeht also einen fatalen und leider nur allzu menschlichen Fehler. Um seine Schuld zu etablieren, muss man aber natürlich auch sein Motiv kennen, seine Beweggründe. Was war Belsazars Motiv? Was bewegt ihn dazu? Die Antwort aus dem Text könnte darin liegen, dass er betrunken ist. Das ist zwar kein Motiv, aber wenigstens ein Beweggrund. Belsazar ist nicht der Erste, der im Suff eine unsägliche Dummheit begeht, Alkohol enthemmt. Wir wissen das alle, man verliert die Kontrolle und lässt sich zu Dingen hinreißen, die man vielleicht später bereut. Das werden einige von uns aus eigener Erfahrung bestätigen. Mir geht es auch so. Ob Belsazar seinen Fehler bereut, wissen wir nicht. Daniel 5 gibt uns da nicht viel Hoffnung und viel Zeit dazu hat Belsazar auch nicht. Aber Alkohol ist ja nur ein Aspekt und seine enthemmende Wirkung Verändere dein Herz nicht, sondern bring nur das zutage, was darin schon ist. Man darf vermuten, dass ihm die Idee, die Gefäße aus der Schatzkammer seines Gottes holen zu lassen und damit die Götter für sich zu gewinnen, nicht spontan an dem Abend gekommen ist, sondern wahrscheinlich ist es alles orchestriert. Alkoholkonsum ist also höchstens ein Teilaspekt, der enthemmend wirkt, aber vielleicht besteht ja ein zweiter Beweggrund darin, dass er unwissend ist. Vielleicht ist Belsazar unwissend und weiß einfach nicht genug vom jüdischen Gott. Schließlich ist er ja scheinbar wirklich von den babylonischen Göttern besiegt worden, als sie die Stadt Jerusalem einnahmen. Doch als Daniel am Ende die Schrift an der Wand deutet, da stellt er sicher, dass Belsazars Schuld sich nicht mit Unwissenheit wegerklären lässt. Die Botschaft Daniels lautet, Belsazar wusste alles, was er wissen musste. Alles, was er wissen musste, lesen wir ab Vers 18. Dort redet Daniel mit dem König und sagt, Herr König, Gott, der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Das ist nicht interessant. Gott hat es ihm gegeben. Und wegen dieser Macht, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker, Leute und Sprachen. Er tötete, wen er wollte. Er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte. Er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz erhob und er stolz und hochmütig wurde, wurde er vom königlichen Thron gestoßen, verlor seine Ehre und wurde von den Menschen ausgestoßen und sein Herz wurde gleich den Tieren und er musste bei dem Wild wohnen und fraß Gras wie die Ochsen und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und er wurde nass, bis er erkannte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Das ist die Botschaft von Daniel Kapitel 4, dem vorherigen Kapitel, und das ist auch die Hauptbotschaft hier in diesem Kapitel. Das Problem von Belsazar kommt in Vers 22. Du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen haben daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter gepriesen, die weder sehen noch hören noch fühlen. Tote, falsche Götter. Den Gott aber, der deinen Atem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt. Und diese Schrift geschrieben. Seht ihr die Schuld Belsazars? Obwohl er absolut alles wusste, was für ein richtiges Verhalten gegenüber Gott nötig war, hat er sich selbst nicht gedemütigt vor Gott, seine Abhängigkeit vor Gott zugegeben und hat den wahren Gott nicht geehrt. Die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Motiv liegt also nicht im Alkohol und nicht in der Unwissenheit. Daniel überführt vielmehr das stolze Herz des Königs. Belsazar meint, sich über Gott erheben zu können. Und sein Herz lehnt die Abhängigkeit von Gott ab. Sein Atem, sein ganzer Lebensweg ist von ihm, aber er erkennt es nicht an und er ehrt ihn nicht dafür. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, welchen Gott er anbetet. Ein stolzes Herz betet statt dem wahren Gott lieber falsche Götter an, weil es sich vor den falschen Göttern nicht demütigen muss. Die kann man sich so erfinden, wie sie einem passen. Und Belsazar setzt im Ganzen dann noch die Krone auf, indem er Gott nicht nur ignoriert, sondern auch noch verächtlich macht. Darin besteht Belsazars Schuld und sein Motiv ist ein stolzes Herz. Es hat keine leicht verdauliche Botschaft, aber ich frage mich, wie viele Menschen in unserer Stadt alles über den wahren Gott wissen, was nötig ist, um ihn zu ehren, und es trotzdem nicht tun. Vielleicht sitzt du heute hier und weißt, dass Gott Gott ist und du ehrst ihn nicht. Dazu muss man übrigens kein Wissenschaftler, kein Christ, kein nichts Besonderes sein. Im Römerbrief 1,20 heißt es, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass niemand eine Entschuldigung hat. Wir müssen nichts Besonderes sein. Wir alle können prinzipiell wissen, was wir wissen müssen, und zwar indem wir in der geschaffenen Welt die Fingerabdrücke des Schöpfers wahrnehmen. Überall, wo wir hinschauen, erblicken wir die Schöpfungsmacht, die ewige Kraft und die Gottheit von Gott. Wir alle können wissen, was wir wissen müssen. Und wie viel mehr gilt das für eine Universitätsstadt wie Leipzig, die so unglaublich große Zeit, so viel Zeit und so große Ressourcen in das Wissen über die Schöpfung investiert. Eigentlich müssten es alle wissen. Aber es liegt eben nicht am Wissen, sondern am Wollen. Ein Herz, das sich nicht demütigen will, das wird Gott auch nicht ehren wollen. Und deshalb sollten wir gut auf unser Herz Acht haben, damit es sich nicht wieder besseres Wissen über Gott erhebt. Durch Demut hätte Belsazar dem Gericht entgehen können damals, das in jener Nacht über ihn hereinbrechen wird. Auch wir brauchen Demut vor Gott, um nicht auf dieselbe Weise am Ende unseres Lebens gedemütigt zu werden oder vielleicht sogar schon davor. Nachdem also die Schuld etabliert ist, wie sieht das Gericht Gottes aus? Nun, es kommt in Form von Graffiti. Irgendwo habe ich mal gehört, dass sich mit diesem Bibelabschnitt Graffiti-Sprayer für ihr Tun rechtfertigen, wenn Gott das macht. Ob das plausibel ist, sei dahingestellt. Wichtig ist aber, dass das Gericht Gottes nicht unangekündigt kommt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es geht ihm eine letzte Warnung voraus. Lesen wir dazu zuerst Vers 25, wo Daniel diese Warnung deutet. Das ist aber die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Upasim. Im Deutschen hört sich das ziemlich unverständlich an, aber es ist Aramäisch. Und das ist die Sprache, die damals jeder verstand. Also, wir wissen nicht genau, warum die Weisen die Worte trotzdem nicht deuten können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die drei Begriffe mehrere Bedeutungen haben können. Und was heißt das? Gezählt, gewogen, zerteilt. Man braucht schon einen tieferen Einblick, um es deuten zu können. Und eine Ironie dieser drei Begriffe ist, dass der letzte sogar für Perser stehen kann. Also für die Belagerer vor den Toren der Stadt. Und an dieser Ironie sieht man, dass man sich nicht die Falschen aussuchen sollte, wenn man sich auf Kosten anderer amüsieren wollte. Und Gott ist definitiv der Falsche. Die eigentliche Deutung in Vers 26 lautet Game over für Belsazar. Vers 26, diese Schrift bedeutet dies, Mene, das heißt, Gott hat dein Königreich gezählt und vollendet, das soll heißen beendet. Tekel, das heißt, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. Das ist wie beim Boxen, ein Leichtgewicht legt sich nicht mit einem Schwergewicht an. Peres, das heißt, dein Königreich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und interessanterweise reagiert Belsazar darauf nicht, dass er dem Daniel den Kopf abschlagen lässt. Und man fragt sich natürlich, warum? Und ich denke, die einzige Erklärung ist, weil es Gottes Wort ist. Weil es mit einer Kraft in diese Situation reinspricht, durch die jeder weiß, dass es wahr. Die Menschen sind von der Schuld überführt. Und Belsazar ehrt Daniel sogar dafür, wie er versprochen hatte. Ja, da befahl Belsazar, Vers 29, dass man Daniel mit Purpur kleiden und ihm eine goldene Kette an den Hals geben sollte und ließ von ihm verkünden, dass er der dritte Herr im Königreich sei. Ob Daniel das will oder nicht, sei dahingestellt. Davor sagte, behalte deine Gaben selbst und gib dein Geschenk einem anderen. Aber jedenfalls wird er dann noch zum dritten Herr im Königreich, einige Stunden bevor der König der Chaldäer von den Truppen getötet wird. Und Kapitel 6, Vers 1, Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Belsazars Regierung, dieses kurze Kapitel ist damit abgeschlossen, aber wir sollten an dieser Stelle aufpassen. Wie schon angedeutet, sollten wir die Botschaft an der Wand nicht so missverstehen, als sei dieser Ausgang von vornherein unausweichlich. Wenn Belsazar richtig reagiert hätte, dann hätte Gott auch die Einnahme der Stadt verhindern können. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir nicht übersehen dürfen. Wenn Gott eine klare Botschaft sendet, auch wenn es eine Botschaft des Gerichts ist, dann ist es immer noch eine Gelegenheit zur Einsicht und zur Umkehr für den Betroffenen. Gott sendet solche Botschaften, damit Menschen umkehren. Und Gottes klare Botschaft ist Belsazars Gelegenheit zur Umkehr. Das ist unser nächster Punkt. Gottes klare Botschaft. Oh, noch der nächste Punkt. Gottes Botschaft, Belsazars Gelegenheit. Und dazu soll diese Botschaft dem König einen gehörigen Schrecken einjagen. Und das gelingt ihr auch. Denn wie wir gelesen haben, nachdem die Hand auf die Wand geschrieben hat, lesen wir in Vers 6, da erbleichte der König und seine Gedanken erschreckten ihn so, dass ihm die Lenden zitterten und die Knie aneinander schlugen. Zitternden Lenden ist eine höfliche Übersetzung. Belsazar macht sich in die Hosen vor lauter Angst. Er schreit und ruft die Weisen zusammen und er sucht immer die Hilfe bei den Menschen. Er ehrt Daniel. Er will von den Weisen die Antwort. Und als die ihm nicht helfen können, da lesen wir in Vers 9, darüber erschrak der König Belsazar noch stärker und verlor ganz seine Gesichtsfarbe und seine Mächtigen waren bestürzt. Er wendet sich immer an die Menschen. Dieses herrliche Mahl soll eine Machtdemonstration für ihn werden. Er wendet sich an die Mächtigen, damit sie sich noch einmal mit ihm verbünden gegen die Angreifer. Er wendet sich an Daniel, er wendet sich an die Weisen. Stattdessen zeigt Gott hier die Ohnmacht Belsazars auf. K.O. in der 0. Runde. Gott zeigt seine Macht. Aber das ist die Chance schlechthin. Wenn du an einem Punkt ankommst, wo du dich völlig ohnmächtig und hilflos fühlst, dann ist das deine Chance, um Gott zu ehren. Deine Chance, um deine Abhängigkeit vor Gott anzuerkennen. Es ist deine Chance, um deine Beziehung zu Gott auf eine tiefere, auf eine stärkere Ebene zu heben, indem du deine Abhängigkeit von ihm anerkennst. Endlich ehrlich vor ihm wirst und einfach vor ihm kapitulierst und sagst, ich kann es nicht, aber du kannst es. So ist das Herz Gottes. Er will nicht, dass jemand zugrunde geht, sondern dass Menschen zur Einsicht der Wahrheit kommen und bei ihm Zuflucht suchen. Bei Nebukadnezar im vorherigen Kapitel hat das immerhin 7 Jahre gedauert. Die unausgesprochene Frage, die allerdings schon beantwortet ist, lautet, wird Belsazar die Gelegenheit genauso ergreifen? Und wir wissen die Antwort, Belsazar gibt zwar, wie versprochen, Daniel die Ehre. Er ehrt Menschen und menschengemachte Götter. Aber er bringt es einfach nicht über sich, sich vor Gott zu demütigen. Er ehrt die unter ihm, aber er weigert sich, den über ihm zu ehren. Und so wird das Gerichtsurteil über ihn zur unausweichlichen Realität. Was sehen wir aus all dem für uns und unseren Alltag mit? Ich denke, das Erste, was uns Gottes Wort hier zeigt, ist Gottes Macht über alle Reiche dieser Welt, über alle Umstände dieser Welt, über jede Lage dieser Welt. Christen brauchen sich in dieser Welt nicht zu fürchten, weil nichts außerhalb von Gottes Kontrolle ist. Und wir werden uns fürchten, aber wir können diese Furcht vor Gott abgeben. Wir können sagen, wir können nichts tun, aber du kannst. Gott hat die Reiche dieser Welt in seiner Hand und das Ende von Babylon trägt auch die Verheißung in sich, dass Gott allen anderen bösen Mächten und ungerechten Einflüssen in dieser Welt ein Ende bereiten wird. Kein Reich ist zu groß, aber auch keines zu klein für diesen Gott, der überall Gerechtigkeit schaffen will. Und das ist eine wunderbar gute Botschaft für alle, die sich nach dem Ende vom Bösen und aller Ungerechtigkeit sehnen. Zumindest ist es dann eine gute Botschaft und keine Warnung, wenn wir Gott ehren. Und zwar indem wir mit demütigem Herzen unsere Abhängigkeit vor ihm bekennen. Das Zweite, was wir von Gottes Wort hier lernen, ist, dass nicht nur Belsazar, sondern alle Menschen wissen, was nötig ist, um Gott die gebührende Ehre zu geben. Und wenn das jemandem bis heute nicht bewusst war, dann kann sich spätestens ab jetzt niemand mehr auf Unwissenheit berufen. Wir haben es alle gehört. Und wir sind aufgerufen, uns zu demütigen vor diesem Gott und ihn zu ehren. Das Echo seiner Herrlichkeit klingt durch die ganze Schöpfung, damit jeder Mensch ihn ehrt. Dass man das so oft nicht tut, das kommt vom stolzen Herzen. Und am Menetekel an der Wand sehen wir die Sackgasse, in die uns unser Stolz führt, wenn wir ihn nicht aufgeben. Wir müssen unseren menschlichen Stolz aufgeben. Das Dritte, woran uns Daniel 5 erinnert, ist, dass Gott ein ewiges Reich baut, das sich von diesem Reich und von allen anderen Reichen dieser Welt unterscheidet. Mene hieß hier, das Reich wurde gezählt und beendet, aber das Reich Jesu ist ein Königreich, das nie endet. Unser König Jesus Christus ist nicht für zu leicht befunden worden, sondern er regiert zur Rechten Gottes. Er ist der, der für alle Ewigkeit regiert. Und sein Reich wird nie zerteilt werden. Es wird nie einem anderen gegeben werden in alle Ewigkeit. Und das ist eine gute Sache, denn Gottes König sagt von sich, ich bin sanftmütig und demütig. Und das will er auch von uns. In seinem Reich herrschen Gerechtigkeit und Güte, in dem Reich lohnt es sich zu leben. Und damit seine gute Herrschaft anbricht, müssen alle anderen Reiche dieser Welt enden. Und für uns bedeutet das, dass wir unseren Stolz aufgeben müssen und unsere Herzen vor ihm demütigen, indem wir unsere Abhängigkeit von ihm bekennen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du kennst unsere Herzen und wir preisen dich dafür, dass auch unsere Herzen in deiner Hand sind. Von Natur aus würden wir uns nie vor dir demütigen, aber du kannst es richten. Du kannst es durch deinen Geist bewirken, dass wir vor Jesus unsere Abhängigkeit bekennen, dass wir unsere Schuld bekennen und Vergebung erbitten und dass wir im Glauben uns an ihn hängen und Teil von seinem Reich werden. Wir danken dir für seine Macht, für seine Herrlichkeit und dass du verheißen hast, dass du durch ihn alle Ungerechtigkeit, alles Böse in dieser Welt beenden wirst. So wie damals das babylonische Reich, so kannst du es auch heute machen. Und dafür preisen wir dich. Und wir wollen dich ehren. In Jesu Namen. Amen.